Ich grüße euch ganz herzlich, liebe Gemeinde, und ich möchte, bevor ich den eigentlichen Predigtgruß noch zu euch zuspreche, erwähnen, dass es folgendermaßen heute ist. Wir haben den Text eigentlich in Gänze als Predigttext, haben ihn aber geteilt. Also ihr hättet eben aufpassen müssen im ersten Teil. Wer das jetzt nicht getan hat, er wird gleich nochmal angezeigt. Ich möchte euch aber jetzt den zweiten Teil des Predigttextes noch gerade vorlesen, die Verse 19 bis zum Schluss. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner: Was willst du? Oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. So grüße ich euch nun im Namen dessen, der da war, der da ist und der da kommen wird. Ich grüße euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich mache es immer ganz gerne so, bevor ich ein paar Gedanken teile, die ich über den Text hoffentlich durch die Hilfe Gottes bekommen habe, möchte ich euch einen Moment der Stille anbieten. In dieser Stille könnt ihr gerne eure Gedanken zu Gott ordnen. Ihr könnt gerne für den Heiligen Geist bitten, dass er unter uns wirken möge im Hören und im Sagen seines Wortes. Und wer jetzt kein Gebet sprechen möchte, der kann einfach die Stille und die Ruhe genießen. Vielleicht noch das Handy ausschalten oder so. Und dann würde ich noch ein Gebet sprechen und dann fangen wir mal an. Lasst euch einladen zum Moment der Stille und des Gebetes. Herr unser Gott, du liebst es, wenn wir in Wahrheit und Klarheit über dich reden. Du hast die Lüge über dich und die Sünde. Und ich bitte dich nun ganz herzlich, dass du uns hilfst, in Wahrheit von dir zu reden und unsere Herzen öffnest, dass wir auf dich hören. Segne uns das Hören und das Sagen deines Wortes. Amen. Liebe Gemeinde, bevor wir in den Text als solchen einsteigen, möchte ich euch ganz kurz einführen in das Denken des Johannes. Also, ich sehe hier ein paar Katechumenen seid ihr noch, ne? Noch keine Konfis. Konfis zum Teil, ihr, die ihr da sitzt, wohl so. Euer Alter 13, 14, 12 werdet ihr wahrscheinlich sein. Dann, in dem Alter und etwas darüber hat Jesus seine Jünger berufen. Also, ihr werdet in einem guten Alter, Jesus nachzufolgen. Und in diesem Alter hatte man noch eine besondere Lernfähigkeit. Das zeigen die jetzt nicht immer, ja. Also, aber ihr dürft ruhig eure Gaben auch kräftig in der Gemeinde mal zum Vorschein kommen lassen. Und in diesem Alter ist es so, dass man sich noch viel merken kann. Oft wurde viel auswendig gelernt. Und die Jünger hatten natürlich ein Ziel, und dieses Ziel, das wussten sie am Anfang vielleicht noch nicht, war es, später als Zeugen für Jesus unterwegs zu sein. Und dieser Johannes, der mit Jesus unterwegs war, der hat klar erkannt, wozu Jesus gekommen ist. Und er hat eine Hauptbotschaft im Johannesevangelium. Und wer dieses Johannesevangelium von vorne bis hinten durchliest, der wird merken, das ist eine dieser Hauptbotschaften. Johannes möchte nämlich uns erkennen lassen, dass Jesus kam, um der Menschheit Gott, den Vater, zu offenbaren. Jesus selbst war Gott und er wollte, dass wir erkennen, wer Gott ist. Also, er macht das hier im Text sehr schön in 5 Schritten. Erstens, Jesus offenbart der Frau eine neue, erlöste Art des Lebens. Das bedeutet also, Gott, der Vater, will den Menschen erlösen und zu sich führen. Aus der momentanen Situation, die du hast, möchte er dich, wenn du noch kein Christ bist, rausholen in ein Leben, das sich wirklich lohnt, mit Gott unterwegs zu sein. Zweitens, Jesus offenbart der Frau etwas über sich selbst. Die Frau wusste natürlich selber, wo sie genau stand und was sie getan hatte. Aber Jesus öffnet ihr auch das Herz für die Sicht, wie Gott sie gerade sieht. Und die Gottes Sicht auf uns ist, er hasst die Sünde. Also ich habe mich sehr damit beschäftigt in den letzten Wochen und Monaten und mir ist immer klarer geworden, wie sehr Gott Sünde hasst. Er hasst sie so sehr, dass er bereit ist, seinen eigenen Sohn zu foltern und zu töten, damit die Sünde aus der Welt kommt. Das können sich die Väter jetzt mal gerade kurz überlegen oder die Jüngeren, die Söhne sind, können sich überlegen, stell dir vor, dein Vater hasst die Sünde so sehr, dass er bereit ist, dich dafür zu töten, dass die Sünde aus der Welt geht. Da muss einer schon großen Hass haben. Jesus offenbart ihr drittens, wie man Gott wahrhaftig anbetet. Gott möchte, dass wir ihn anbeten und ihm die Ehre geben. Die Samariter hatten ein Problem. Die hatten sich mit dem Rest der Juden gestritten und dann hatten sie sich quasi eine eigene Bibel gemacht. Das ist ja auch heutzutage modern. Moderne Übertragung eines alten Textes, damit er für uns passt. Ja, damit er uns in unsere Lebenssituation passt. Es wäre auch schlimm, wenn die Bibel unser Leben verändern würde. Da verändern wir doch lieber die Bibel, damit es schön ist, ne? Damit wir schöne Texte lesen. Und dann haben die quasi etwas angebetet, was nicht mehr Gott war. Das war also ein Etikettenschwindel, deswegen fordert ja Jesus hier, dass er sie endlich in Wahrheit anbeten lässt. Er möchte, dass wir in Wahrheit anbeten. Und viertens, Jesus offenbart ihr den Vater. Jesus zeigt uns die Charaktereigenschaften und das ewigliche Wesen Gottes. Er ist Geist und er will in Wahrheit und Klarheit angebetet werden. Und fünftens, Jesus offenbart ihr seine Majestät. Jesus ist der König. Und das ist auch heute etwas unmodern geworden, jemanden über sich zu setzen, den wir anbeten und dem wir wirklich alles, was wir sind und haben, überlassen und geben und dem wir uns unterordnen. Jesus ist der König, der einzige Weg zu Gott und zur Versöhnung mit ihm. Das sind eigentlich die Hauptthemen des Johannes. Jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen in den Text und ich möchte euch zeigen, wie die Frau von Anfang des Textes bis zum Ende des Textes ihr Denken über Jesus verändert. Was in ihr passiert. Und das ist ein wunderschönes Beispiel. Und ich lasse das heute mal, so typische Auslegungen über diesen Text. Ja, es war Mittag und es war heiß und sie ist ausgestoßen und bla 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 bla. Wissen wir alles gar nicht. Wir versuchen uns heute mal auf das zu konzentrieren, was im Text steht. Nicht, was wir gerne in den Text hineininterpretieren wollen, okay? Das ist auch heutzutage sehr, sehr schön. Ich lese mir manchmal so andere Ausleger durch oder was so vorgeschlagen wird als Predigt. Da bin ich schon erstaunt, was die Leute aus Texten rausholen. Und ich versuche mit euch den Text wirklich zu lesen und zu schauen, was da denn steht. Also fangen wir mal an. Die Begegnung mit Jesus und in Vers 9 nennt er sie einen Juden. Okay? Das ist hier kein Kompliment und die Bezeichnung für einen verachteten Bruder aus dem Süden des Landes. Und oft ist das auch unsere erste Einstellung Jesus oder Gott gegenüber, dass wir profan von Gott reden, dass wir gar nicht so richtig wissen, wer Gott ist und dass wir seinen Namen einfach mal so benutzen. Oh Gott, der Bus ist heute spät. Oh Gott! Was läuft denn da im Fernsehen? Oh Gott, was sehe ich denn da auf meinem Handy? Warum sagen wir nicht, oh Olaf Scholz? Oder wie sie alle heißen. Jetzt müsste ich jeden aus jeder Partei irgendwie nennen. Also tut mir jetzt leid für alle, die SPD wählen wollen. Ich hätte auch jemand anders nehmen können. Friedrich Merz, Fritze Merz oder so. Ne? Ach du liebe Zeit, die Frau hat das Essen anbrennen lassen. Merz. Ja, genau. Ja, hat einer zugehört. Ja. So benutzt sie da den Namen Jesu sozusagen oder den Namen Gottes. Die Frau weiß, dass Juden nicht mit Samaritern Umgang haben sollen. Sie dürfen mit ihnen eigentlich nichts zu tun haben. Die haben sich gehasst. Das Gesetz verbot, dass ein Samariter von einem Juden profitieren würde. Und es war verboten, dass sich ein Jude gegenüber einem Samariter zu Schuld kommen lassen würde oder verpflichtet war. Wenn die Frau also hier Jesus Wasser gab, ohne dass er ihr Geld dafür angeboten hat, war der Jude ihr gegenüber zu etwas verpflichtet. Haben wir ja gelesen, hat ja jeder jetzt gerade verstanden. Ja? Also sie gibt ihm einfach Wasser umsonst. Das geht nicht. Und sie verwundert sich darüber. Wie kommt's, dass du einfach so von mir Wasser haben willst und dann wärst du mir gegenüber verpflichtet? So gehen wir oft mit Jesus und Gott um. Jesus macht ihr klar, dass sie die Situation völlig falsch einschätzt. Vollkommen falsch. Denn würde sie ihn bitten, würde er ihr etwas viel Größeres geben und sie wäre ihm auf ewig zur Schuld verpflichtet. Jesus macht ihr klar, dass wenn sie die Situation richtig einschätzen würde, dann würde sie ihn bitten und er würde das Größere und Wertvollere ihr geben. Wir denken manchmal, wir könnten Gott das Wasser reichen. So eine schöne Art von uns, ne, mit Gott umzugehen. Aber Gott kann uns nur das lebendige und ewige Wasser reichen. Es ist genau andersherum. Wir empfangen von dem Größeren und wir empfangen das Wertvollere von Gott und stehen auf ewig in seiner Schuld. Und Jesu Antwort stachelt die Frau dann an und weckt ihre Neugierde. Das ist immer schön, wenn man neugierig wird. Was ist denn mit diesem Jesus? Was hat er denn da zu bieten? Was ist denn mit ihm überhaupt los? Und die Frau ist erstaunt und sie kann sich nicht vorstellen, dass Jesus dieses ewige, lebendige Wasser produzieren kann. Wie macht man das? Der Mensch traut Jesus nichts zu. Er traut ihm nicht zu, der eigentliche Heilsbringer zu sein. Daher erklärt sich der Mensch gerne anders für gerecht, heute oft mit seinen eigenen Worten. Ich bin gut, ich bin wertvoll und ich habe das Zeichen des Kreuzes in der Taufe bekommen und das reicht und damit bin ich fertig und dann war es das einfach in meinem Leben. Und Jesus lenkt dann im Gespräch vom Materiellen ab hin zum Geistlichen. Der Mensch muss erkennen, dass es bei Jesus um eine geistliche Rettung geht. Es geht nicht um einen materiellen Rettungsweg, den er hier anbietet. Und das ist oft unsere Hauptschwierigkeit. Ich weiß, also ich gehe mal davon aus, ja, heute Morgen sitzen hier ganz viele Menschen, die persönliche, materielle, vielleicht psychische Probleme haben, bei denen nicht alles glatt geht. Ja? Vielleicht läuft es gerade mit dem Hausratenkredit nicht ganz gut oder es läuft in unseren Ehen nicht so gut oder es läuft mit dem Auto nicht so gut, wir haben es wieder reparieren lassen müssen, größerer Schaden, keine Ahnung. Ihr wisst ja selber, was bei euch in eurem Leben gerade los ist oder Turbulenzen in der Politik und der Wirtschaft und es macht uns unruhig. Und da hätten wir ganz gerne, dass Jesus immer mal so kommt und uns hilft. Ja, also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen mit mir den Gedanken richtig nachvollziehen können. So über Nacht das kaputte Auto reparieren in der Werkstatt, das wäre mal ein Jesus. Aber ehrlicherweise interessiert ihn das eigentlich gar nicht. Übertreibe ich jetzt auch ein bisschen. Sondern ihn interessiert als allererstes, dass dein Herz in Ordnung kommt, dass dein Geist gerettet wird, dass es um etwas über das Materielle hinausgeht. Und da lenkt auch Jesus den Blick hin. Ja? Er zieht ihren Blick weg von diesem Wasser, diesem Irdischen, in das Ewige. Und leider gelingt das bei den Menschen oft nur durch Krise, durch Leid, durch Krankheit manchmal, durch irgendeine Not, durch irgendetwas, wo der Mensch aufgerüttelt wird und er dann nach Gott fragt. Wenn es uns gut geht, brauchen wir oft Gott nicht. Aber Gott benutzt oft diese Krisen in unserem Leben, wo er uns ansprechen kann und uns aufmerksam machen kann, dass etwas über das hinausgeht, was wir eigentlich als gut empfinden und haben wollen. Gott kommt nicht, um uns körperlich zu verbessern, sondern uns vom geistlichen Tod abzuwenden. Und das ist eine viel größere und wichtigere Sache und mit nichts zu bezahlen, außer mit dem Leben Jesu am Kreuz. Und ich muss euch leider gerade noch eine Wahrheit sagen, die wir ganz oft erfahren dürfen. Gerade dann, wenn wir unser Leben Christus geben, kann es gut sein, dass die materiellen Dinge in unserem Leben auch noch dahin gehen. Also ich lese gerade viel über geistliche Zeugen. Ich bin gerade bei Richard Wurmbrand angelangt. Ich weiß nicht, wer den noch kennt, so aus Rumänien damals, aus dieser Zeit. Und als er sich klar zu Jesus bekannt hat, hat er einem gewissen Lebensstil Adieu gesagt und hat erkannt, wenn ich jetzt mit Jesus unterwegs bin, dann werde ich gefoltert, dann werde ich geschlagen, dann ist mein Leben ganz anders wie vorher. Und er hat sein Kreuz auf sich genommen. Und manchmal ist das eine Wahrheit, die wir nicht haben wollen. Wir hoffen, dass Jesus unser Leben verbessert, und zwar in allen Bereichen, wo wir denken, dass wir eine Verbesserung brauchen. Aber es ist leider ganz anders so, eine große Herausforderung, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass unser Leben im Materiellen oder vielleicht in anderen Dingen nicht viel besser wird, sondern dass wir da herausgefordert werden, unser Kreuz zu tragen. Und eins kann ich euch versprechen, auch in unserer Zeit hier in Deutschland, wer sich klar zu Christus und seinen Werten bekennt, der wird an der einen oder anderen Stelle sehr herausgefordert werden. Dann verändert sie das erste Mal ihr Reden. In Vers 11, 15 und 19 nennt sie ihn mit Respekt auf einmal Herr. Damit erkennt sie seine Autorität an, seine Weisheit. Die Voraussetzung, um gerettet zu werden, ist das Bedürfnis nach Rettung. Der Sünder muss ein Verständnis davon haben, dass er Sünder ist. Der Sünder muss sehen, wo er steht, wo Gott steht, nämlich dass er ein verlorener Mensch ist in den Augen Gottes und dass Gott kam, um ihm Erlösung zu schenken, und wenn wir ihn darum bitten, wird er uns die Erlösung auch geben. Das meint Jesus damit an anderer Stelle, wenn er sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Es ist modern geworden, wie ich eben schon sagte, uns als gut, wertvoll und besonders zu bezeichnen. Wenn du also gut, wertvoll und besonders bist, brauchst du keinen Jesus. Ist doch klar. Wenn du dich selber schon erlösen kannst über deine Worte und die Art, wie du über dich sprichst, wozu brauchst du dann einen Erlöser? Wenn du aber sündig, verloren und verzweifelt bist, kann dich Jesus retten. Nur der Verlorene kann Rettung erfahren. Nur der Verurteilte kann Gnade erfahren. Darüber predige ich ganz oft. Gnade, müsst ihr euch mal überlegen, der Bundespräsident kann nur jemanden begnadigen, der verurteilt worden ist. Jemand, der nie ein Urteil erfahren hat, kann keine Gnade erhalten. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Wenn du also Gnade Christi haben willst, dann tut es leider einen Moment weh, denn die Erkenntnis ist auch da, dass ich verurteilt worden bin. Jesus führt die Frau sanft dazu hin mit der Frage nach ihrem Mann, was die Frage nach ihrem Leben und der Auswirkung der Sünde in ihrem Leben eigentlich ist. Wer bist du, Mensch? Was ist in deinem Leben los gewesen? Und viele Ausleger versuchen nun, die Frau emotional in Schutz zu nehmen und bedauern sie oder erklären ihre Lebensumstände. Das steht da nirgendwo im Text. Wir können philosophieren, ihr könnt mal, also Ausleger, spaßeshalber, mal so 10 Ausleger über den Text lesen, was die darüber sagen. Was wissen wir über die Frau, über ihre Situation? Wir wissen das, was da steht. Jetzt können wir rumphilosophieren. Ja, die Männer waren alle schlecht zu ihr, deswegen haben die da entlassen und deswegen ist sie auch nicht verheiratet. Möglich. Vielleicht ist sie aber auch eine schlechte Frau. Ja, sie war schlecht zu den Männern und deswegen sind die alle weggelaufen. Und jetzt will sie keiner mehr heiraten. Wir wissen es nicht. Wir können dann nur drüber philosophieren. Aber wir können es auch lassen. Ich denke, wir können hier einfach sehen, dass diese Frau etwas braucht. Die Frau braucht Wahrheit über ihr Leben. Sie braucht jemanden, der mit ihr ehrlich umgeht. Und sie braucht eine Vergebung und eine Heilung. Eins kann ich mir ganz gut denken, wenn man so lebt wie diese Frau, das war sicher nicht nur schön. Davon können wir ausgehen. Jeder von euch, der schon mal eine Trennung mitgemacht hat, jeder von euch, der schon die zweite, dritte, vierte, fünfte Ehe hinter sich hat, der wird hoffentlich wissen, dass das immer nicht nur Spaß war und Freude. Und wenn ihr jemanden kennt, der so gelebt hat, dann wisst ihr vielleicht auch, das ist nicht immer nur schön. Und wenn die Frau aus jeder Ehe 5 Kinder mitgenommen hat, dann sind vielleicht 25 Kinder gerade von irgendetwas betroffen, wo sie nicht so gut mit zurechtkommen. Fragt mal gerade Menschen, die alleinerziehende Frauen begleiten, ob die alles nur super finden in ihrem Leben oder wie die manchmal mit ihren ehemaligen Männern reden oder über die reden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier alles nur toll war. Und wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, auch da wieder nur die Spitze des Eisberges. Wenn wir Leute in unseren Gemeinden haben, denen wir immer nur sagen, du bist gut, was du machst, ist gut, du bist wertvoll, was du machst, mach weiter so, bleib wie du bist oder verbessere dich in dem, was du bist, dann machen wir oft nur Menschen Mut dazu, in dem zu bleiben, wie sie bisher sind. Und die Frage ist doch ganz ehrlich, ob Gott dich so lassen will, wie du bist. Ich bin gerade etwas erschrocken. Also natürlich ist diese Situation eine reale Situation. Wie hätten wir dieser Frau Mut gemacht? Was hätten wir zu dieser Frau gesagt? Bleib, wie du bist. Alles wird gut. Wenn ja, wie? Ist gerade so modern, ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, ich verfolge ja immer so ein bisschen, was die Jugend macht, ne, wo die sich so rumtreibt und welche Videos die anguckt und was da gerade so läuft. Ich bin total erschrocken über 2, 3 Sachen, die gerade so laufen. Im Moment ist es modern, von jungen Frauen sich auf einer gewissen Online-Plattform mit so vielen Männern in so kürzester Zeit wie möglich sexuell zu vereinen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, der letzte Weltrekord lag bei 500 irgendwas Männern in 24 Stunden. Jetzt hat eine Frau einen neuen Weltrekord wohl aufgestellt mit über 1000 Männern in 12 Stunden. So, was sagen wir denn dazu? Du bist wertvoll, du bist gut, bleib wie du bist, mach weiter, wir spornen dich an. Ich weiß es nicht, ich kann dieses nicht mehr hören. Ich denke, wir müssen in unserer Gesellschaft auch aufwachen und sagen, es gibt Dinge, die sind tatsächlich Sünde in Gottes Augen. Und die hasst er. Die findet er nicht gut. Und die Auswirkungen im Leben sind manchmal konkret. Nun geht sie dazu über, in Propheten zu nennen, in Vers 19. Aus samaritanischer Perspektive sollte der nächste Prophet nach Mose der Messias sein. Und sie erkennt damit an, dass in ihm eine höhere Macht wirkt. Was ist denn die Aufgabe eines Propheten? Abgesehen davon, dass es jetzt ein exzellentes Ablenkungsmanöver ist. Ne? Also ihr Frauen, wenn ihr mit euren Männern redet und ihr fangt an zu merken, das wird unangenehm, dann macht ihm ein Kompliment. Ja? Ja, auch so. Die Frau merkt, es wird unangenehm, oh, wir reden über Sünde, wer will das schon, tut ja weh im Herzen. Also startet sie ein Ablenkungsmanöver, indem sie versucht, Jesus mit einem tollen Titel anzureden und versucht, ihn davon wegzubringen, mit ihr weiterhin darüber zu reden. Ein Prophet. Ein Prophet ist immer einer, der eine Botschaft von Gott bringt. Die Propheten des Alten Testamentes haben ganz oft über Gericht gesprochen. Sie haben gesagt, wenn du in der Situation bleibst, in der du bist, wird Gottes Gericht dich treffen. Und wenn du jetzt etwas tust, was in Gottes Augen gut ist, und du dich versuchst, mit Gott zu versöhnen, dann wird dieses Gericht abgewendet werden. Wenn du das nicht tust, wird das Gericht bleiben. Das war oft die Aufgabe eines Propheten. Und sie erkennt, dass der, der vor ihr steht, diese Kraft und diese Macht hat. In Christus liegen verborgen alle Weisheit, alle Erkenntnis. Und er wird auch der Richter der Welt sein. Ihr ist nun klar, wohin die Reise in ihrem Leben gehen kann. Entweder zu Gott, zur Vergebung und zum ewigen Leben oder zum Gericht
und in die Verlorenheit. Und er sagt dir auch noch ganz klar, ihr Samariter betet den falschen Gott an. Ihr müsst ihn in Wahrheit anbeten. Ihr müsst wissen, wer Gott wirklich ist. Und am Ende nennt sie ihn dann, Vers 25 und 29, Messias, der Gesalbte, der König und Herrscher. Messias, der Gesalbte, der persönliche Retter des Menschen, der die zerstörte Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederherstellt. So wunderbar, dass sie das erkennen darf. Das ist das großartige Werk, das Jesus hier tut. Er führt eine Frau aus der Schuld und dem Tod ins ewige Leben und zur Vergebung. Halleluja, lasst uns Gott dafür preisen. In 4 kleinen Schritten. Wir erleben also in 4 Schritten eine Bekehrung. Die Frau ändert ihr Denken über Jesus, den Juden, welcher ein Prophet mit göttlichem Gericht und Umkehrruf ist und mit göttlicher Kraft ausgestatteter Messias und Retter. So unfassbar. Am Anfang hat sie ihn verachtet. Du bist nur ein Jude. Und am Ende ist er ihr Messias. Damit wird die Frau eigentlich zu unserem Vorbild. Zu einem Vorbild, wie wir mit Jesus umgehen können. Wir wollten vielleicht am Anfang nichts mit ihm zu tun haben. Ich gucke jetzt mal wieder in die jüngere Generation. Manche sitzen ja da und denken sich, dieser Jesus, wer ist das? Was habe ich mit dem zu tun? Der Oma hat gesagt, mach eine Konfirmation. Ich weiß es jetzt nicht. Also wenn der Oma das nicht gesagt hat, ist ja egal. Ja. So, dann macht man das mal mit. Und vielleicht weiß man dann gar nicht so richtig, wer dieser Jesus ist. Und dann merkt man vielleicht so nach und nach, oh, das ist ja interessant, der hat ja wirklich was über mein Leben zu sagen, wer ich bin, wer er ist, was ich tun kann, um gerettet zu werden, und am Ende kann er unser Messias werden. Wer Christus erkennt, der ändert sein Denken über sich selbst, der ändert sein Verhalten im Leben und er ändert seine Sprache gegenüber Jesus, dem Erlöser. Und segne uns Gott in diesen 4 Schritten, wenn wir sie noch nicht gegangen sind. Amen.
Ich möchte jetzt gerne das Fürbittengebet sprechen und bitte alle, die es können, dafür aufzustehen. Herr, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir dafür, dass wir alle hier sein können. Ich danke dir für den Regen, der die Pflanzen zum Wachsen bringt. Aber ich möchte dich auch bitten, du siehst, welche Probleme jeden Einzelnen hier belasten und welche weltweiten Probleme uns beschäftigen. Schenke uns Mut und Zuversicht, um Dinge anzugehen und das Positive zu sehen. Herr, du siehst die politische Lage in unserem Land, bald sind wieder Wahlen. Du weißt, dass manche Entwicklungen einem Angst machen können. Ich möchte dich für Weisheit in den Köpfen unserer Politiker und bald unserer neuen Regierung bitten, aber auch um Weisheit bei allen Wählern, menschenfreundliche Parteien zu wählen. Ich danke dir dafür, dass, egal was in unserem Leben vor sich geht, dass wir immer zu dir kommen können. Und ich möchte dich dafür bitten, dass du uns Liebe und Verständnis für unsere Mitmenschen schenkst, auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Geh du mit uns in diesen Tag und in die neue Woche. Amen. Und gemeinsam beten wir das Gebet, was du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Vielen Dank, Hanna. Wir möchten uns noch von Gott segnen lassen. Der Herr, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, er segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Und der Herr, unser Gott, unser Erlöser, erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.